So, wir freuen uns, dass wir unter euch sein dürfen und ich freue mich, dass ich das Wort Gottes auslegen darf in einer Predigt. Und ich möchte zu Beginn den Predigttext lesen. Und zwar habe ich zwei Texte aus dem Titusbrief. Der erste ist Kapitel 2, Vers 11 bis 14. Also ich lade euch ein, die Bibel aufzuschlagen und mitzulesen. Wir lesen dort: Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Und dann lese ich aus Kapitel 3, die Verse 4 bis 6. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen. Amen. Das ist Gottes Wort und ich möchte zu Beginn beten. Vater im Himmel, wir beten zu dir, dass du Gnade schenkst durch deinen Geist, dass wir dieses Wort aufnehmen können. Wir wollen es verstehen. Und wir bitten darum, dass es Frucht bringt in unserem Leben. Amen. Ich möchte anhand dieser zwei Stellen auf Grundaussagen dieses ganzen Titusbriefes kurz eingehen und ein paar Kernbegriffe dieses Briefes darlegen. Ich möchte dann von dem ausgehend einen kurzen Überblick geben über diesen Brief. Worum geht es in diesem Brief eigentlich? Es ist ein Brief, den hat Paulus, der Apostel Paulus, an seinen Mitarbeiter Titus geschrieben. Worum geht es darin eigentlich? Und ich würde gerne dann auch in weiterer Folge das, was wir heute hören, als Grundlage nehmen für weitere Predigten zu dem Titusbrief, wo wir dann das, was wir gehört haben, jeweils vertiefen können. Also schauen wir mal diese zwei wichtige Grundaussagen dieses Briefes an, die immer und immer wieder durchkommen. Die Konkurrenz zur Predigt. Die Gnade Gottes. Das eine ist die Gnade Gottes, haben wir ganz deutlich gesehen. Die Gnade Gottes ist erschienen und zwar nicht irgendwie diffus, sondern sie ist erschienen in unserem Herrn Jesus Christus, in einem Menschen. Gott und Mensch zugleich. Jesus Christus, er ist die Gnade Gottes und er ist erschienen, um uns als Retter das Heil zu bringen. Und diese Gnade Gottes, die dadurch zu uns gekommen ist, dass Jesus Christus sich selbst hingegeben hat, das haben wir schon gesungen, auch in dem Lied, er hat sich hingegeben für uns, indem er sein Leben gegeben hat, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich ein Eigentumsvolk reinigte, so lesen wir, eifrig in guten Werken. Das ist die Grundlage unserer Errettung, die Gnade Gottes. Und diese Errettung geschieht nicht aus Werken, wie wir gelesen haben in Kapitel 3, sondern wiederum wird ausgedrückt in diesem Kapitel 3, dass es geschehen ist durch das Werk Jesu, der als Retter Gott erschienen ist. Das ist ein Begriff, der immer und immer wieder durchdringt. Rettung, der Retter Gott, der heilbringend ist. Nicht aufgrund unserer Werke. Also es gibt keinen Grund, stolz zu sein und zu sagen, ich bin ein toller Christ. Ich hab's gerafft. Ich hab's gecheckt. Nein, es ist die Gnade Gottes, die uns errettet hat. Und das ist ganz wichtig, dass wir das immer und immer wieder uns vor Augen führen, wenn wir uns mit unserem Glauben beschäftigen. Es gibt eine Grundlage für diesen Glauben und für unsere Rettung, und das ist Jesus Christus. Und dort gehen wir immer wieder auch hin. Es gibt aber nicht nur die Grundlage unserer Rettung, sondern es gibt auch ein Ziel unserer Rettung. In diesen Versen in Kapitel 2 haben wir zweimal dieses Wörtchen damit. Ein Ziel wird hier ausgedrückt, und das ist immer sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir sind errettet zu etwas. Was ist das Ziel unserer Errettung? In Vers 12 heißt es, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Das heißt, Gott rettet uns, so wie wir sind. Und wir lesen im Neuen Testament von ganz furchtbaren Typen sozusagen, die sich bekehrt haben. Und wahrscheinlich kann der eine oder andere von uns auch irgendeine schreckliche Geschichte erzählen, wo Christus uns herausgerettet hat. Aber nicht damit wir darin stehen bleiben, sondern damit wir ein Leben leben, das Gott in seiner Heiligkeit sichtbar macht. Besonnen, gerecht, gottesfürchtig leben. Vers 12. Vers 13, wiederum dieses Wörtchen, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit und so weiter loskauft und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, eifrig in guten Werken. Paulus spricht von guten Werken. Das ist sehr wichtig, weil man oft dem Paulus unterstellt, dass er immer betont, Rettung ohne Werke. Und das ist richtig, aber das Glaubensleben führt zu guten Werken. Damit sind ganz wesentliche Aussagen von diesem Brief bereits zusammengefasst und kommen in diesen zwei zentralen Bibelstellen zum Ausdruck. Und nun ein paar Kernbegriffe aus diesem Brief. Ich habe schon hingewiesen auf den Rettergott. Gott wird im Titusbrief immer und immer wieder als Rettergott bezeichnet, und auch Jesus wird als Rettergott bezeichnet. Also das ist zum Beispiel ein interessanter Brief, wo wir die Göttlichkeit Jesu ganz klar sehen. Es wird vom Rettergott gesprochen, damit ist Gott Vater gemeint sozusagen. Und dann ist die Rede von Jesus Christus, dem Rettergott. Also ganz spannende Parallele, die wir sehen. Und diese Rettung ist in einem umfassenden Sinne zu verstehen. Wir Christen glauben ja oft, wenn wir von Rettung sprechen, dass es nur darum geht, dass wir von unseren Sünden errettet werden und vor der Hölle errettet werden. Das ist so die langläufige Vorstellung und Meinung, was es bedeutet, errettet zu sein. Aber Rettung im biblischen Sinn geht viel weiter. Das ganze Leben, das wir in dieser Welt leben, ist notwendig, dass Gott uns rettet. Die Psalmen zum Beispiel, die ja gläubige Menschen beten, sie flehen um Rettung, sie flehen um Bewahrung, sie flehen darum, dass Gott mit ihnen ist auf dem Weg durch dieses Leben. Also das Evangelium der Rettung ist nicht nur für die Ungläubigen da, sondern ist für uns Gläubige da. Der Rettergott. Wir beten Jesus Christus als unseren Rettergott an. Das ist eine wunderschöne Wahrheit. Ein zweiter Begriff, der immer und immer wieder vorkommt und den wir auch gelesen haben, jetzt in diesen Versen, Kapitel 2, das ist der Begriff, dass Gott uns unterweist. Die Unterweisung. Wir haben gelesen, dass die Gnade Gottes erschienen ist, heilbringend allen Menschen, und unterweist uns oder erzieht uns. Also die Lehrer wissen, wovon ich hier rede, und auch die Mütter und Väter, sie sind damit, bringen ihr Leben damit zu, Menschen, Kinder zu unterweisen, damit sie wissen, wie sie leben sollen. Und dieser Begriff der Unterweisung, der erinnert uns an ein ganz wichtiges Wort des Alten Testamentes, nämlich die Tora. was wir langläufig als das Gesetz Mose übersetzen, ist eigentlich besser übersetzt mit Weisung Gottes. Die Tora, die fünf Bücher Mose, das Gesetz, ist die Weisung Gottes, wie ein Wegweiser. Gott gibt uns Wegweiser, damit wir wissen, wie wir durch dieses Leben gehen sollen. Und das brauchen wir. Also als ich mich bekehrt habe, ich wusste nicht, was richtig und falsch ist. Ich war geprägt von der mich umgebenden Welt und habe geglaubt, ja, das wird schon passen so. Und auf einmal merkst, es passt nicht. Gott musste mir sagen und muss mir auch heute täglich sagen, da geht's lang, da ist der Wegweiser, das ist mein Wille. Und so habe ich es niedergelegt in meinem Gesetz, in meiner Weisung. Die Bibel spricht auch und auch der Titusbrief von den Gesetzlosen. Und die Gesetzlosen sind dann solche, die die Weisung Gottes nicht beachten. Sie leben ihr Leben nach eigenem Ermessen. Das ist im engeren Sinne die Definition eines Gesetzlosen. Dass das dann zu katastrophalen Auswirkungen führt, das ist dann die Folge davon, dass ein Mensch gesetzlos ist. Also das sind jetzt zwei wichtige Begriffe und ein dritter wichtiger oder zwei wichtige Begriffe betreffen die Eigenschaften, die Gott für uns vorgesehen hat. Positive Eigenschaften für uns als Christen, als Kinder Gottes. Die eine Eigenschaft ist, die immer und immer wieder in dem Brief vorkommt, die Besonnenheit. Wir sollen besonnen leben. Alle. Die Ältesten, die alten Frauen, die jungen Männer, die alten Männer. Alle sollen wir besonnen leben. Das ist ein ganz spannendes Wort, auf das möchte ich dann später nochmal genauer eingehen, weil das hat etwas mit unserem Denken zu tun. Also auch vom Deutschen her ist das der Sinn, wonach ist mein Sinn? Ich soll besonnen leben. Ich soll nachdenken, wie ich lebe. Nicht aus dem Affekt oder aus der Emotion raus, sondern besonnen. Und was ich auch schon erwähnt habe, die guten Werke. Gott liebt gute Werke. Gott liebt gute Werke, weil diese guten Werke gut sind für die Menschen, sagt Paulus in diesem Brief später. Sie sind gut für die Menschen. Die guten Werke sind gut für die Menschen. Also, das waren jetzt einmal ein paar so Grundaussagen und Grundbegriffe dieses Briefes. Aber jetzt zur Frage, warum geht es denn in diesem Brief? Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Gemeinde Jesu Christi in einem säkularen oder weltlichen Umfeld. Danke für die Übersetzung, Markus. Gemeinde Jesu Christi in einem weltlichen Umfeld. Und was meine ich damit? Stellen wir uns Folgendes vor. Du bist ein junger Missionar, vielleicht nicht mehr ganz jung, so um die 30, hast schon gewisse Erfahrungen gemacht. Und bist mit einem erfahrenen Missionar unterwegs. Der Herr will es bekehren sich Menschen dort, wo er hinkommt, und es entsteht eine kleine Gruppe, eine kleine Gemeinde, und mehr Menschen kommen zum Glauben, und die Freude ist groß. Doch dann plötzlich sagt der erfahrene Missionar, du, ich muss dringend weiter. Dort habe ich gehört, dort gibt es ein Problem, ich muss dringend dorthin, bleib du da, du Junge sozusagen, bleib du da und mach du das da weiter. Boah, plötzlich kommst du in eine Situation, wo die ganze Sicherheit weg ist. Vorher hattest du die Sicherheit mit dem alten, gestandenen Missionar, der ist jetzt weg, jetzt ist er weg. Ja? Und plötzlich siehst du dich einem Umfeld ausgesetzt, das ich als höchst problematisch bezeichnen würde. Und du merkst, wie diese Elemente der dich umgebenden Welt in die Gemeinde eindringen. Und jetzt bist du da als junger Missionar und fragst dich, was soll ich tun? Wie bringe ich das in den Griff? Da gibt es sexuelle Ausschweifung. Zur Zeit des Neuen Testamentes war Tempel, Prostitution und viel Weiberei an der Tagesordnung. Noch ganz andere Dinge waren an der Tagesordnung. Du siehst, wie die Menschen von dem immer noch gefangen sind und vielleicht sogar auch ausüben. Dann gibt es das Problem des Alkohols. Die Leute saufen, die feiern Orgien, die kommen zusammen und lassen so richtig krachen. Geldliebe und Betrug. Die Leute sind geizig, sie sind geldliebend, sie betrügen andere, um an mehr Geld zu kommen. Und dann noch etwas, die Leute sind faul. Sagt Paulus, die sind faul. Das ist eine schlechte Kombination. Geldliebe und Faulheit ist eine schlechte Kombination, weil das führt zu ganz problematischen Situationen. Dann sieht er, dieser junge Missionar, Titus, ich glaube, ihr habt es schon in der Zwischenzeit gemerkt, er sieht, dass die Leute irgendwie religiös sind, aber eigentlich total pseudoreligiös, esoterisch. Die hören auf Mythen und Aberglauben und. Es ist eine Form der Religion da, aber das hat nichts mit einem Glauben an den Vater unseres Herrn Jesus Christus zu tun. Und dann sieht er auch, wie ganze Häuser, ganze Familien umgekehrt werden. Massive Probleme, die in die Gemeinde eindringen. Was soll ich tun? Ich will die Gemeinde einerseits bewahren, ich will auch in der Gemeinde für Ordnung sorgen. Aber nicht nur das, ich will ja eigentlich auch, dass das Leben, wie wir Christen leben, auch nach außen wirkt. Ich will nicht sozusagen, dass die Welt in die Gemeinde hineinkommt. Das ist eine große Gefahr. Jede Generation steht vor dieser Gefahr, dass die Welt in die Gemeinde hineinkommt. Sondern ich will, und das ist auch das, was die Bibel uns sagt, dass die Gemeinde die Welt positiv beeinflusst. Also die Richtung, die Sogrichtung geht nicht so, sondern die Sogrichtung soll so gehen. Wie können wir das bewerkstelligen? Und diese Frage, Geschwister, die interessiert nicht nur den Titus, sondern diese Frage, die interessiert mich auch dringend. Wie können wir das bewerkstelligen? Wenn wir eine Antwort auf diese Frage finden, dann haben wir bereits eine Antwort auf die Frage, wie Gemeinde in einem weltlichen Umfeld sich verhält. Geschwister, ich glaube, bei der Aufzählung dieser ganzen Probleme, die ich da genannt habe, die es damals gegeben hat in der Welt der Antike, in der Welt der Griechen und Römer, ich glaube, es ist unschwer zu erkennen, dass das unsere Probleme sind, oder? 1:1. Sexuelle Freizügigkeit. Also die Leute in der Antike, die waren nicht verklemmt. Ja? Also die haben freizügig gelebt. Und das ist auch das, was heute so wichtig ist. Also in der Gebetskreis vorhin hat jemand das Thema Ehe für alle angesprochen. Das kommt so wichtig, das rettet unsere Gesellschaft, ist das Denken. Alkohol und Drogen, Koks in Zürich, Zürcher Bankenviertel, ist das wahrscheinlich die wichtigste Droge, dass die Leute so überhaupt durchhalten, diesen Stress. Aber auch sonst dröhnen sich die Leute zu. Auch die Jugendlichen, auch die Schüler. Dann Geldliebe, also das ist klassisch, das ist unsere Zeit. Erfolgs- und geldorientiert, die Karriere, das ist der Götze, das goldene Kalb. Wohlstandsverwahrlosung, also das ist wirklich krass. Wir leben in einem Wohlstand in diesem Land, der ist unfassbar. Aber das ist für uns alles selbstverständlich. Und die Kinder, die in dieser Welt aufwachsen, die sind wohlstandsverwahrlost, ob sie wollen oder nicht. Sie sind, ich habe gerade am Freitag mit einem Bruder gesprochen, der Töchter hat jetzt im Teenageralter, der sagt, das ist unfassbar, in welcher Umgebung seine Töchter leben. Irrsinnig reiche Leute, die alles haben und die Kinder sehen das, sie wollen das auch. Geldliebe, aber leider auch Faulheit, nämlich dass dieser Reichtum auch erarbeitet werden muss, ist vielen nicht mehr bewusst. Dann Esoterik. Mir bei der Herfahrt von Baselbieter her haben meine Sendung gehört über Esoterik. Unglaublich. Das boomt. Christlicher Glaube wird belächelt, aber Esoterik ist in. Und leider auch eine Aushöhlung des Wertes der Familie. Ganze Familien werden umgekehrt, das kann man beobachten. Also wir sind in einer postchristlichen Welt, wo all diese Probleme präsent sind. Aber wirklich, macht die Augen auf, wir müssen das sehen. Und in dieser Welt hat der christliche Glaube einen Siegeszug begonnen, der ist unbeschreiblich, Geschwister. Der christliche Glaube, oder wir können auch sagen, das Christentum hat die Welt auf den Kopf gestellt. Innerhalb von 2 bis 3 Jahrhunderten, nachdem Christus gestorben ist und auferstanden ist, nachdem der Heilige Geist ausgegossen wurde, nachdem die ersten Gemeinden sich gebildet haben, ist der christliche Glaube in die ganze damalige Welt rasant, in einer Generation, in die ganze damalige Welt ausgebreitet worden. Und innerhalb von 2 bis 3 Jahrhunderten war die damalige Welt umgekrempelt. Na, wirklich. Als ich in der Schule das alles gelernt habe, ist es da rein und da wieder rausgegangen, weil ich nicht verstanden habe, was das eigentlich für eine Botschaft ist, was damals vor sich gegangen ist. Und ich habe noch einmal kurz jetzt mir die geschichtlichen Zusammenhänge angesehen. 311 nach Christus war das sogenannte Toleranzedikt. Bis dahin waren die Christen unter Verfolgung der römischen Kaiser. Und 311 dann kam dieses Toleranzedikt, dass die Christen ihren Glauben frei ausleben durften. Bereits 312, ein Jahr später, die sogenannte Konstantinische Wende, wo der Kaiser Konstantin sehr positiv dem christlichen Glauben gegenüber stand, und bereits 380 nach Christus war das Christentum die Staatsreligion des Römischen Reiches. Wie gut das war, dass das Christentum zur Staatsreligion geworden ist, das möchte ich jetzt wirklich offen lassen. Mir geht es mehr um diese Fakten, dass wir sehen, dass dieses Weltreich, das Römische Reich, innerhalb von 2 bis 3 Jahrhunderten auf den Kopf gestellt wurde. Das ganze gesellschaftliche Leben hat sich Schritt für Schritt verändert. Zum Beispiel das Thema Menschenwürde. Im Römischen Reich und auch bei den Griechen gab es Menschenwürde in unserem Sinn überhaupt nicht. Ein Sklave, hat Aristoteles gesagt, ich glaube es war Aristoteles oder sonst was, Platon, das ist überhaupt kein echter Mensch. Das ist ein Werkzeug. Der hat keine Rechte. Der darf nicht wählen gehen. Wahnsinn, nein. Das ist ein Werkzeug, das ist kein Mensch. Frauen waren der Besitz des Mannes. Der Mann konnte mit der Frau machen, was er wollte, und mit seinen Kindern auch. Das ist keine Menschenwürde. Das ist ein furchtbares gesellschaftliches Leben gewesen. Ehe und Familie. Es war nicht unüblich, dass ein Mann, der es sich leisten konnte, mehrere Frauen hatte. Eine Frau, die Kinder auf die Welt brachte. Eine Frau, die schön war und mit der er sich gezeigt hat in der Öffentlichkeit, und dann diverse Konkubinen, die er so für den Alltagsgebrauch gehabt hat. Ich sage es wirklich so bewusst, weil so war es. Menschenwürde. Menschenwürde, dass jeder Mensch von Gott geschaffen ist und deswegen die gleiche Würde hat, ist eine christliche Lehre. Und warum man heute davon spricht, dass wir menschlich sein sollen, Die Menschen haben leider heute vergessen, wo das herkommt. Denn Werte wie Barmherzigkeit, dem Schwachen zu helfen und, das kommt aus der Bibel. Das kommt nicht aus der Antike. Das haben uns nicht die Römer beigebracht und schon gar nicht die Griechen. Also, und deswegen war der christliche Glaube so erfolgreich, weil das in der Gemeinde Werte waren, die gelebt wurden. Jetzt habe ich schon was vorweggenommen, denn die Frage, die ich noch hier in meinem Skriptum habe, ist die Frage, wie haben die das gemacht, dass sie in dieser kurzen Zeit diese Welt umkrempeln konnten. Und die Antwort darauf könnten wir in ein Gemeindewachstumsprogramm schreiben. Da würden wir, glaube ich, unter der heutigen Christenheit einen ziemlichen Bestseller schreiben. Wie dem auch sei, Paulus ist weg, Titus ist alleine da und er fragt sich, was soll ich tun? Und jetzt schreibt Paulus dem Titus einen Brief und sagt, mach das, das, das und das. Und so können wir sagen, der Titusbrief ist ein Mini-Programm für die Gemeinde. Es ist ein Mini-Programm. Das heißt, der Titusbrief ist nicht die Antwort auf alle Fragen, die wir haben. Das ist ein kleiner Teil des Neuen Testamentes und wir müssen natürlich den Brief im Kontext des ganzen Neuen Testamentes sehen. Und das ist auch nicht jedes Detail unseres Gemeindelebens erklärt. Aber, und das ist jetzt das Wichtige, der Brief gibt uns Prioritäten. Denn dort, wo der Titus war, dort hat es gebrannt. Da war Feuer am Dach. Da musste man handeln. Und wenn Feuer am Dach ist, dann machst du das Wichtigste zuerst. Und so kann man vielleicht sagen, der Titusbrief gibt uns eine Prioritätenliste, was sozusagen das Wichtigste ist. Und jetzt gehe ich ganz kurz den Brief durch, damit wir diese Punkte sehen, die Paulus dem Titus sagt, die ich dann, so Gott will, in weiteren Predigten weiter ausführen möchte. Aber dass wir einfach sehen, welche Richtung geht es. Das Erste, was er sagt, ist im Vers 5 von Kapitel 1, deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit was noch mangelte, du in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest. Er sagt, das ist ganz was Wichtiges. Älteste, eine funktionierende Gemeindeleitung ist ganz was Wichtiges. Was sind das für Männer? Das wird dann beschrieben. Ich überspringe jetzt was und gehe zum Vers 9. Und da heißt es, dass ein Ältester einer ist, der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Also ein Ältester hat die Aufgabe, dass er die gesunde Lehre, die Weisung weitergibt und auch ein Stoppzeichen setzt, wenn das in der Gemeinde nicht umgesetzt wird. Also Älteste sind keine Gemeindemanager, sondern Älteste sind Männer, die mit der Bibel zur Grundlage der Gemeinde vorgeben, wo es lang geht. Aber sie brauchen Gemeindemanager als Ergänzung. Das sind dann die Diakone, von denen zum Beispiel im Titusbrief nicht die Rede ist. Aber das ist natürlich Teil dieses Programms. Er sagt dann weiter, diese Lehre, um die es geht, hat ein Ziel. Und ich lese jetzt den Vers 16 aus Kapitel 1 vor. Sie geben vor, Gott zu kennen, nämlich diese Irrlehrer, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewehrt. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Und da sehen wir, dass Lehre nicht ein Theologisieren ist, sondern Lehre ist die Darlegung, was gut und richtig ist. Das ist die Lehre, um die es Paulus geht. Und die Ältesten haben die Verantwortung, das in der Gemeinde zu implementieren. Aber noch mehr als das, sie sollen auch ein Vorbild dieser guten Werke sein. Das sagt er dann ein paar Verse später. Also nicht, in Österreich sagt man, Wasser, Predigen, Wein, Saufen. Nein, Wein predigen und Wein trinken, weil die Heilige Schrift ist ja was Gutes, was Schönes. Und geben dann dadurch der Gemeinde eine Richtung vor. Also das ist einmal das Erste, was er sagt. Älteste und Leiter. Und das ist ja auch das erklärte Ziel auch für diese Gemeinde, dass es eine starke Gemeindeleitung gibt. Und das ist so wichtig. Dann der nächste Punkt, den er sagt, ist gute Werke. Die Gemeindeglieder, die müssen bemüht sein, ihr Leben mit guten Werken zuzubringen. Und das ist jetzt eine gute Frage. Oder sagen wir es mal so, es wäre jetzt interessant, wenn wir jetzt einen Zettel durch die Reihen gehen würden und jeder schreibt drauf, was sind gute Werke nach der Heiligen Schrift. Da würde, glaube ich, ein Blumenstrauß von Antworten kommen, weil wir jeder unsere eigenen Vorstellungen haben. Aber wir müssen lernen, das ist eben die Weisung, wir müssen lernen, die Vorstellungen der Heiligen Schrift für unser Leben anzunehmen, was gute Werke sind. Und darum zählt er auf, die alten Männer, die alten Frauen, die jungen Männer und die Sklaven. Was sollen die machen, damit man davon reden kann, dass sie gute Werke tun? Wird sehr spannend für uns zu sehen, denn ich glaube, wir sind da alle irgendwo drinnen in dieser Liste. Und diese guten Werke, sagt Paulus, sind, ich lese jetzt von Kapitel 3, Vers 8, er sagt, das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen, denn dies ist gut und nützlich für die Menschen. Das ist jetzt die Gesellschaftsrelevanz. Gut und nützlich für die Menschen. Also das ist der zweite große Punkt. Der dritte große Punkt ist, dass wir dieses Leben in der Erwartung und der Hoffnung der Erscheinung Jesu Christi leben. Wenn ihr gut aufgepasst habt in diesem Text, dann ist die Rede davon, dass die Gnade Gottes erschienen ist. Das ist das Kommen Jesu Christi. Aber wir erwarten auch eine Erscheinung Jesu Christi, wie in Vers 13 steht. Wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus. Nur wenn wir diese Hoffnung haben, können wir so ein Leben leben. Ohne diese Hoffnung sind wir restlos verloren. Und nun der letzte Punkt. Diese Dinge, diese guten Werke und alles, was damit zusammenhängt, das machen wir nicht, weil wir so tolle Typen sind. Es ist nicht so, dass ich mich bekehrt habe und plötzlich hat es wupp gemacht und ich bin von einem Hascher zu einem Superchristen geworden. Das wäre falsch, wenn wir so eine Vorstellung haben, dass wir jetzt die Braven sind, wir die Christen sind die Braven und die anderen sind die Bösen, dann haben wir etwas falsch verstanden. Denn Paulus sagt in Kapitel 3, Vers 3, denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit, Neid, verhasst, einander hassend. Ist uns das bewusst? Ich bin dankbar, dass der Herr mich immer wieder darauf hinweist. Weil es bewahrt mich vor Selbstgerechtigkeit. Es bewahrt mich vor Selbstgerechtigkeit. Und Selbstgerechtigkeit ist der Todesstoß. Ja, wenn du deinem Nachbarn, der nicht gläubig ist, zum Ausdruck bringst, ich bin der Brave, ich hab's gerafft, ich weiß, wie es geht, und ich helfe dir da jetzt dabei, dass du auch da hinkommst. Liebe Leute, so funktioniert es nicht. Das wird eine Aversion entwickeln. Das ist eine Aversion, die wir heute auch in den großen Kirchen sehen, weil die Kirche das vielfach getan hat. Aber es besteht kein Grund dafür. Wir sind erlöste Sünder. Und dann haben wir gelesen in diesen Versen da im dritten Kapitel, dass Gott den Heiligen Geist reichlich ausgegossen hat über uns. Das heißt, die guten Werke, die wir tun sollen, die tun wir eben nicht, weil wir so tolle Typen sind, weil wir so stark sind, sondern wir tun sie oder wir können sie tun, weil Gott uns seinen Heiligen Geist geschenkt hat. Und in der Kraft des Geistes können wir unser Fleisch, unser sündiges Wesen überwinden. Das nennen wir in frommen Sprachgebrauch Heiligung. Was ist ein Geist? Ein geisterfüllter Mensch? Was ist ein geisterfüllter Mensch? Ein geisterfüllter Mensch ist jemand, der sich unterweisen lässt, der sich reinigen lässt von Heidentum und weltlichen Ansinnen, der eifrig ist in guten Werken. Das ist ein geistlicher Mensch. Das ist ein geisterfüllter Mensch. Ja, was ist das für ein Programm? Passt es in einen Gemeindewachstums-Bestseller? Du sagst ja, schön, freut mich. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wenn ich so ein Buch schreiben würde und sagen würde, das ist jetzt das Gemeindeprogramm, bin mir nicht sicher, ob es ein Bestseller wäre. Aber wie dem auch sei, wir wollen ja keine Bestseller verkaufen, sondern wir wollen das Wort Gottes kennenlernen. Und Geschwister, so möchte ich euch ermutigen, diesen Brief zu lesen. Das ist ein Juwel, wo wir so viel lernen über das Programm Gottes, das nicht spektakulär ist, aber im Innersten so spektakulär ist, dass sogar das Römische Reich umgedreht wurde und auf den Kopf gestellt wurde, Geschwister. Und das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass die Gemeinde Jesu Christi eine Kraft ist, die nach außen wirkt. Kraft Gottes, sagt Paulus, ist das Evangelium. Wir haben die Verheißung, wir haben sie. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir uns an der Schrift orientieren und lernen, ein geistliches Leben zu leben, sodass das Licht Gottes, das Zeugnis Jesu Christi in diese Welt leuchtet. Amen. Ich möchte nur ganz kurz beten auch. Vater im Himmel, das Programm, das Evangelium ist gewaltig. Wir bekennen vor dir, dass wir vieles nur im Ansatz gesehen haben, grob, wie durch einen Nebel. Herr, aber wir flehen um Klarheit. Wir wollen das Evangelium in seiner ganzen Klarheit und Schönheit kennenlernen. Ich bete darum, dass wir ergriffen werden, dass du uns umgestaltest, sodass die Kraft des Evangeliums nach außen wirkt. Danke, dass du gesagt hast, du wirst es tun und wir vertrauen auf dich. Amen.